SRF 3.
Regionalfluggesellschaften fliegen in der Schweiz in dünner Luft. Das Business sei brutal, sagt der Experte. Umkehr der Praxis in der Schweiz: soll jede verstorbene Person automatisch zur Organspenderin werden, verlangt eine heute lancierte Volksinitiative. Mord an einer Journalistin in einem EU-Land, das Attentat von Malta wirft ein schiefes Licht auf die politischen Zustände der Mittelmeerinsel. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Jetzt zuerst zu den Nachrichten des Vormittags. Bettina Studer hat sie und sie hat zuerst die Zahlen zur sogenannten Armutsquote 2015.
Diese Zahlen zeigen, dass hierzulande fast 600.000 Menschen in Armut leben. Ohne soziale Unterstützung durch staatliche oder private Institutionen wären es noch mehr, nämlich gut doppelt so viele. Das hat das Bundesamt für Statistik, BFS, errechnet. Es schreibt, wenn außer der AHV keine weiteren Sozialleistungen ausgerichtet würden, wären 2015 knapp 1,3 Millionen Personen von Armut betroffen gewesen. Zur Berechnung der Armutsquote berücksichtigt das BFS nicht nur das Haushaltseinkommen, sondern auch sogenannte Sozialtransfers wie Familienzulagen, IV-Renten und die eigentliche Sozialhilfe. In der Schweiz ist eine Volksinitiative lanciert worden zur Förderung von Organspenden. Jede verstorbene Person soll automatisch zur Spenderin werden, wenn sie dies zu Lebzeiten nicht ausdrücklich ablehnt. Derzeit benötigen Organspender eine Karte, mit welcher sie einer Entnahme von Organen zustimmen. Die Stiftung für Organspende und Transplantation, Swiss Transplant, unterstützt die Initiative. Die Terrormiliz IS hat offenbar Raqqa, die letzte wichtige Bastion in Syrien, verloren. Augenzeugen der Agentur Reuters berichten, mit den USA verbündete kurdische und arabische Milizen hätten in Raqqa eine Flagge gehisst. Raqqa galt lange als Hauptstadt des IS in Syrien. Korrespondenten der BBC erwarten in Kürze die offizielle Bestätigung, dass die Stadt befreit ist. In Madagaskar hat sich die Zahl der Pestfälle innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt. Laut den Behörden des Inselstaats sind inzwischen gut 800 Menschen erkrankt. 600 von ihnen hätten die hochgefährliche und leicht übertragbare Lungenpest. Mindestens 74 Menschen seien an der Infektion gestorben. Die Pest breitet sich in Madagaskar seit Anfang September aus. Die Weltgesundheitsorganisation hat 1,5 Millionen Dosen Antibiotika nach Madagaskar geschickt. Die Börsendaten von SIX Financial Information: der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.254 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.14,89 Franken gehandelt, der Dollar zu 97,71 Rappen. Das Wetter: am Nachmittag dominiert trotz hoher Wolkenfelder die Sonne. Die letzten Nebelfelder lösen sich tagsüber auf. Morgen Nachmittag ist es überall sonnig. Am Morgen liegt über dem Mittelland stellenweise Nebel. Die Temperatur steigt heute und morgen auf 17 bis 23 Grad.
Info 3 Mittag.
Skywork, die regionale Airline, die ab Bern-Belp fliegt, ihr lahmen die Flügel. Wenn bis in 2 Wochen die Finanzen nicht im Lot sind, ist ausgeflogen, dann gibt's keine Betriebsbewilligung mehr. Und Skywork ist nicht die einzige Regional-Airline, die vor einer turbulenten Zukunft steht. Auch bei der Darwin Airline in Lugano muss man über die Bücher. Beide Beispiele zeigen, die Luft für kleine Regionalfluggesellschaften ist dünn in der Schweiz. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Es ist ein Kommen und Gehen. Ein Dutzend Fluggesellschaften haben seit der Jahrtausendwende in Bern ihr Glück versucht. Einige haben bereits nach wenigen Monaten aufgegeben, andere nach einigen Jahren. Allen Fluggesellschaften ist über kurz oder lang das Geld ausgegangen. Ein wesentlicher Grund für das Scheitern ist das zu kleine Einzugsgebiet. Erschwerend kommt für die Regionalfluggesellschaften hinzu, dass sie eingeklemmt sind zwischen den grossen Drehscheiben Genf, Basel, Zürich und Mailand. Aviatik-Journalist Stefan Eiselin.
Diese Regionalgesellschaften, die sind gefangen zwischen zum Beispiel einer EasyJet, die ab Basel sehr stark ist mit tiefen Preisen, einem riesigen Angebot, Swiss in Zürich mit einem weltweiten Angebot. Dann müssten sie sich wirklich ganz lukrative Strecken herauspicken und von diesen gibt es einfach dann doch relativ wenige.
Skywork Airlines ab Bern und Darwin ab Lugano haben zwar solch lukrative Strecken, allerdings rentieren sie nur während der Sommersaison. Und selbst dann seien sie nicht so profitabel, wie sie sollten, wie Klaus Platzer, Eigentümer der Darwin Airline, im Tessin Radio sagte.
As you know, we have a lot of seasonal flights throughout the summer, and there are some of them are not as profitable as they are or should be.
Und das Problem für die Fluggesellschaft verschärft sich. Klaus Platzer rechnet während der Wintermonate mit weniger Passagieren.
In winter we might have even less passengers to all these leisure and summer destinations.
Gleiches gilt auch für Skywork Airlines in Bern. Sie fliegt zwar einige europäische Großstädte an, aber auch viele Feriendestinationen im Mittelmeerraum und diese nur im Sommer. Mit wenigen profitablen Strecken die schwachen Monate zu überbrücken, sei praktisch nicht möglich, sagt Stefan Eiselin, Chefredaktor von Aerotelegraph, einer Fachpublikation für Aviatik.
Das Geld in der Luftfahrt ist einfach sehr schnell weg, weil man hohe Fixkosten hat, weil man hohe Betriebskosten hat, weil das Business einfach sehr brutal ist.
Skywork und Darwin fliegen weiter, auch wenn die Luft dünn geworden ist. Sollte auch ihnen das Geld ausgehen, dürften wohl bald neue Geldgeber auftauchen und ihr Glück in Lugano oder Bern versuchen, so wie bereits in der Vergangenheit.
Info 3 Mittag.
Alle 5 Jahre gibt es Noten für die Mitgliedsländer des Europarats. Oder besser gesagt einen Prüfbericht. Darin steht, wo es bei den Menschenrechten noch hapert. Dieses Jahr war auch die Schweiz wieder an der Reihe. Der Menschenrechtskommissar Nils Meusnigs hat dafür in der Schweiz recherchiert. Der Bericht fällt recht streng aus. Die Mängelliste ist lang. Frage darum an Fredrik Steiger. Vielleicht zuerst zum Positiven. Hat der Menschenrechtskommissar für die Schweiz auch ein Lob übrig?
Er hat durchaus ein Lob übrig, etwa wenn es ganz grundsätzlich um die traditionsreiche Demokratie, um die sehr solide Rechtsstaatlichkeit, um die Unabhängigkeit der Justiz geht. Da gibt es durchaus in der Einführung zu diesem Bericht auch sehr, sehr lobende Worte für die Schweiz.
Nach dem Zuckerbrot die Peitsche, wo hapert es denn bei uns aus Sicht des Menschenrechtskommissars?
Es hapert zum einen ein bisschen im institutionellen Bereich. Also beispielsweise, man insistiert darauf, dass die Schweiz jetzt eine starke, gut finanzierte nationale Menschenrechtsorganisation bekommt. Das ist auch im Aufbau in der Schweiz, aber geht nicht so weit, wie das der Europarat und der Menschenrechtskommissar gerne hätten. Man hätte in Straßburg auch gerne, dass die Schweiz die europäische Sozialcharta, die ja auch wirtschaftliche Rechte, Recht auf Arbeit, Recht auf Bildung beispielsweise gibt, ratifizieren würde. Und man hätte gerne eine unabhängigere Kontrolle der Nachrichtendienste. Das sind so ein paar Beispiele, wo man aus Straßburg versucht, ein bisschen Druck auf die Schweiz zu machen.
Aber gerade das ist ja ein relativ heikles Thema. Was macht denn die Schweiz jetzt mit diesen Vorwürfen respektive Anstößen?
Also wenn man die Antwort von Außenminister Didier Burkhalter, der ja den Bericht vorab bekommen hat, anschaut, dann sieht man zumindest, die Schweiz nimmt grundsätzlich die Kritik ernst. Man räumt beispielsweise ein, dass im Asylbereich noch nicht alles ideal ist in der Schweiz, dass man da noch daran arbeiten muss. Man räumt auch ein, dass bei dem Punkt, den ich eben erwähnt habe, Nachrichtendienstgesetz, dass man da bezüglich Überwachung, Kontrolle der Geheimdienste wahrscheinlich auch noch die ideale Lösung nicht gefunden hat. Also es gibt schon ein paar Bereiche, wo die Schweiz signalisiert, dass man da arbeiten will.
Also das heißt, die Schweiz nimmt den Bericht durchaus ernst?
Sie nimmt ihn ernst, aber sie akzeptiert nicht alle Punkte. Also die Regierung signalisiert klar, dass für eine Ratifizierung der Europäischen Sozialcharta im Moment einfach die Mehrheiten im Parlament fehlen und dass man sich bei der Gestaltung einer nationalen Menschenrechtsorganisation in den Details, wie wird sie finanziert, welche Prioritäten setzt sie, welchen Rechtsstatus hat sie, dass man sich da nicht allzu sehr reinreden lassen will.
Informationen von Fredrik Steiger.
Info 3 Mittag.
Sie konnte es nicht lassen, immer wieder prangerte Daphne Caruana Galizia, eine bekannte Journalistin und Bloggerin in Malta, die Mächtigen an, wühlte im Korruptionssumpf und belastete auch die Regierung von Premier Joseph Muscat schwer. Weil sie bedroht wurde, hatte sie sich bereits vor 2 Wochen an die Polizei gewandt. Gestern nun starb sie, als eine Bombe ihr Auto auseinanderriss. Die Betroffenheit im In- und Ausland ist groß, ein Journalistenmord in einem EU-Land wirft viele Fragen auf. Aus Rom, Franco Battel.
20 Minuten vor ihrem Tod hatte die Journalistin noch geschrieben: Überall seien Korrupte, die Lage sei verzweifelt, vertraute sie ihrem Blog an. Dann stieg Daphne Caruana Galizia ins Auto, das explodierte. Regierungschef Joseph Muscat sprach am Fernsehen wenig später von einem schwarzen Tag für die Demokratie und die Medienfreiheit und forderte die Aufklärung des Verbrechens. Doch das Verhältnis zwischen Premier Muscat und der ermordeten Journalistin war schlecht. Sie hatte der Regierung immer wieder Korruption vorgeworfen. Es ging unter anderem um den Verdacht, Premier Muscat und seine Frau seien von der Herrscherfamilie Aserbaidschans geschmiert worden. Muscat bestritt das energisch, stellte sich im Sommer aber trotzdem einer vorgezogenen Neuwahl, die er klar gewann. Nach dem Mord wurden sofort Verdächtigungen laut, die Journalistin habe diese Recherchen mit ihrem Leben bezahlt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das aber bloße Spekulation. Zur Täterschaft gibt es bisher keinerlei Hinweise. Zudem recherchierte Caruana Galizia längst nicht nur im Umfeld der Regierung, sondern auch zum organisierten Verbrechen. Vittorio Malaguti ist ein italienischer Journalist, der seit Jahren über Malta berichtet. Er sagte dem Radiosender Rai, Malta sei schon seit längerem ein Tummelfeld der Mafia.
Malta è un centro di investimento della mafia italiana che investe soprattutto nell'azzardo.
Die italienische Mafia investiere in die maltesische Glücksspielindustrie. Auch hier recherchierte die bekannte Journalistin und schuf sich zahlreiche Feinde. Sie und andere Journalisten kritisierten die maltesische Regierung, weil sie die boomenden Online-Casinos viel zu wenig kontrolliere und dem organisierten Verbrechen Schlupflöcher biete, um Geld zu verstecken oder zu waschen. Die Ermittlungen der maltesischen Behörden werden also in viele Richtungen gehen. Klar ist einzig, dass sich die 53-jährige Bloggerin vor 2 Wochen bei der Polizei meldete und sagte, sie werde bedroht und fürchte um ihr Leben. Warum also wurde sie von der Polizei nicht besser geschützt? Eine unangenehme Frage mehr an die Adresse von Regierungschef Joseph Muscat.
Das war Info 3, die Hintergründe zu den Schlagzeilen. Online gibt es uns auch, zum Beispiel unter der SRF-App. Im Studio heute Kevin Gahannes und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.